Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Wir haben heute wieder mal ein gutes Thema für die Predigt. Heute ist das Thema Gebet. Und das ist etwas ganz Großes und Fantastisches, dass es nicht nur einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, Himmel und Erde, das ganze Universum mit seinem Wort. Und dann hätte er theoretisch irgendwo sich verstecken können und sich nicht offenbaren können, theoretisch. Aber Gott hat die Welt geschaffen und uns geschaffen, in seinem Ebenbild, um sozusagen innerhalb seiner Schöpfung ein Gegenüber zu haben. Das ist ganz gewaltig, das drückt sich im Gebet aus. Und Gebet zu Gott oder zu Göttern oder irgendeiner Gottheit ist tatsächlich quer durch die Menschheitsgeschichte verbreitet. Der Mensch ist so geschaffen, er hat immer wieder den Wunsch und die Sehnsucht und das Verlangen, praktisch sich einer Person zuzuwenden, wenn es ein Gott ist, dann einer, oder Göttern zuzuwenden, um Hilfe zu bitten. Und deswegen ist das Thema Gebet ein Gebet, das sich quer durch die Menschheitsgeschichte zieht und durch alle möglichen Kulturen. Es gibt auch Atheisten, aber das ist sozusagen eher eine Sondererscheinung der Menschheitsgeschichte. Es ist im modernen Bereich sehr stark. Das hat ab dem 19. Jahrhundert sehr stark zugenommen. Das hat man das Jahrhundert ohne Gott genannt. Aber obwohl der Atheismus sozusagen stark schon ist, seit dem 19. Jahrhundert verstärkt, das gab es auch bei den alten Griechen, gab es einzelne Philosophen, die Atheisten waren, ist es praktisch allgemein verbreitet, quer durch die Welt, überall wo Menschen sind, findet normalerweise auch Gebet statt oder gibt es den Gedanken des Gebets. Wir sind in der Bergpredigt jetzt bei Matthäus 7, Vers 7 bis 11 angekommen. Wir lesen den Text. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange biete. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Wenn man sich das anguckt, was wir hier lernen können von Jesus, wir nennen uns, dass er ja schon in Kapitel 6 das Vaterunser uns gelehrt hat, da ging es schon mal ums Beten. Das Thema in Kapitel 6 war, die Überschrift in 6,1, dass wir die Gerechtigkeit tun sollen, um nicht um von Leuten gesehen zu werden, sondern eben für Gott, den Vater im Himmel. Und da ging es um Almosen geben, da ging es um Beten und da ging es um Fasten, dass wir diese drei Gewohnheiten der Gerechtigkeit, der Ausübung der Gerechtigkeit eines gläubigen Menschen tun sollen, für Gott, also nicht für Menschen und nicht um selber uns hochzuheben, dass wir so tolle Leute sind, sondern dass es für Gott ist. Und jetzt kommt das Gebet wieder als Thema und heute geht's mehr darum, was wir brauchen, was wir bitten, was wir suchen und was wir finden wollen und wo wir anklopfen. Also das ist ein bisschen ein anderer Aspekt, das Thema ist dasselbe und natürlich hängt das alles stark auch zusammen. Wir werden sehen, dass hier beim Gebet auch entscheidend ist für die Zuversicht des Beters, ist ganz entscheidend, an wen wende ich mich. Und Jesus kommt auch hier wieder dazu zu sprechen, Gott ist Vater. Also wie beim Vater unser, da lehrt er uns ja, dass wir zu Gott, dem Allmächtigen, beten sollen als zu unserem Vater im Himmel. Vater unser, der du bist im Himmel. Und das ist überhaupt ein Gedanke, der zieht sich quer durch die Bergpredigt. Da kommt immer wieder das Stichwort Vater. Das ist immer wieder. Immer wieder kommt das Stichwort Vater. Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7, sehr häufig. Und das zeigt uns, der entscheidende Punkt auch heute wird sein, wenn du glaubst, dass Gott dein himmlischer Vater ist, dann wirst du ganz anders beten, als wenn du das nicht glauben kannst. Es geht um das Reden zu Gott in meiner Beziehung zu ihm, weil ich ihn auch als Vater sehe. Und die Kerngedanken, die ich gern äußern möchte zu diesem kurzen Abschnitt, sind folgende: Beten als Bitten, Beten als Suchen, Beten als Anklopfen und dann unser himmlischer Vater kann und will Gutes geben denen, die ihn bitten. Das ist das, was wir uns aus diesem Text hervornehmen. Und zuerst beten als bitten. Also es gibt ja, sozusagen, wenn man das Wort Gebet sagt, gibt es viele Dinge, die in dem Zusammenhang zu nennen sind. Zum Beispiel kann man ja auch anbeten, Gott preisen, vor Gott niederfallen. Es gibt das Stichwort Worship-Lieder, also dass man Lieder singt, um Gott zu preisen, Gott loben und so weiter. Und das ist alles, das hängt alles zusammen mit unserer Beziehung zu Gott. Aber in all diesem gibt es einen Bereich, da geht es wirklich darum, ich habe eine Not, ich brauche etwas und ich weiß, an wen ich mich wenden muss, um es zu erbitten. Und das ist heute unser Thema. Es geht darum, dass wir als Menschen so gebaut sind und so gemacht sind. Wir brauchen Dinge, wir brauchen viele Dinge. Wie Jesus auch schon in Kapitel 6 gesagt hat, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, ehe denn ihr ihn bittet. Und es ist völlig natürlich für einen gläubigen Menschen, dass er mit allen seinen Sorgen zu Gott kommt. Wenn ein Gedanke, wenn ein Problem groß genug ist, dass du dir darüber den Kopf zerbrichst, dann ist es auch groß genug, es ins Gebet zu nehmen. Also für Gott ist nichts zu klein. Es ist nichts, es gibt nichts für Gott, wo du denkst, damit kann ich Gott nicht kommen, sondern alles, wenn es wichtig genug ist, um deine Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, und wenn es wichtig genug ist, dass du dir Sorgen machst oder irgendwie, dann ist es auch wichtig genug, dass du sagst, okay, ich bitte Gott darum. Bittet, so wird euch gegeben, denn wer da bittet, der empfängt. Das ist jetzt beten als bitten. Und ich hatte ja schon mal erwähnt, dass die Bergpredigt die Predigt Jesu ist, aber dass der Jakobusbrief sozusagen nochmal die Bergpredigt in Briefform ist. Wir wissen, dass der Jakobus der Autor ist. Es gibt verschiedene Jakobi im Neuen Testament, die das sein könnten. Es gab auch einen Apostel von den 12 Aposteln, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und andere Jakobi, die das sein könnten. Aber der beste Kandidat als Autor für den Jakobusbrief ist der Bruder des Herrn. Und der Bruder des Herrn, Jakobus, in Markus 6 wird erwähnt, als er in Nazareth war, welche Brüder er hatte. Da kommt die Liste der Brüder. Und da kommt der Jakobus an erster Stelle, wird erwähnt. Und die Brüder haben nicht an Jesus geglaubt, aber als er gekreuzigt war und am dritten Tag auferstand, ist er ziemlich bald seinem Bruder Jakobus erschienen. Und das hat den umgekrempelt. Und er wurde zu einem der wichtigsten Männer in der Gemeinde in Jerusalem und damit der Gemeinde in Israel. Der Mann galt als Beter. Das ist sozusagen genau das Thema von heute. Der hatte Knie wie Kamel. Sein Knie war sozusagen wie das von einem Kamel, weil er so viel gekniet hat und gebetet hat. Und er galt als Jakobus der Gerechte und ist 62 zum Märtyrer geworden. Und vielleicht ist es auch ein Stück der Kultur, dass Jesus wohl getötet und er war der Leiter, er war der Gründer dessen, was wir Gemeinde nennen, Kirche nennen. Und dann, der Bruder ist ermordet worden, 62, und dann kommt nachher der Judasbrief, und er ist wahrscheinlich wieder ein Bruder Jesu, der sozusagen dann den Staffelstab in die Hand genommen hat, nachdem der Jakobus ermordet worden ist, und dann den Brief schreibt, ein paar Jahre später. Also sozusagen, das ist ein Stück der Kultur, dass Familien wichtig sind und auch Verwandte wichtig sind. Und die haben sozusagen in ihn wahrscheinlich auch ein Stück weit die Familie, die heilige Familie gesehen, wie dem auch sei. Also wer Jakobus nicht gut findet und ihm gerne Ohrfeige geben möchte über seinen Brief, der muss bedenken, dass er damit die Wange Jesu trifft. Der Jakobusbrief ist nichts anderes als die Bergpredigt in Briefform. Und die Themen, die in der Bergpredigt vorkommen, sind im Wesentlichen die Hauptthemen, die im Brief behandelt werden. Deswegen nehme ich in dieser Stelle mal wieder Hilfe, um das Verständnis von unserem Predigttext. Ich werde zwei Stellen aus Jakobus aufgreifen, die das weiter erläutern. Dieses Bittet, so wird euch gegeben. Und das ist Jakobus 4, Vers 1. Ich lese ab Vers 1, auch wenn das Thema erst ein paar Verse später kommt. Woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Kommt's nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt's nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Also offensichtlich gab's hier ein Problem. Der Jakobusbrief geht nicht an eine einzelne Gemeinde, sondern ist mehr so ein Brief, der in eine Gegend gegangen ist. Man nennt die auch katholische Briefe. Katholisch heißt ja die ganze Welt betreffend, Katholos, also gemäß dem Ganzen dann der Welt, muss man ergänzen. Aber bestimmt, der Brief war zuerst nicht in die ganze Welt geschickt, sondern in eine an gläubige Menschen in der Zerstreuung. Aber offensichtlich zu dem Zeitpunkt, als er den Brief geschrieben hat, gab es dieses Phänomen, was in diesen Versen auftaucht, flächendeckend. Also wenn wir Streit haben untereinander als Christen, sind wir in guter Gesellschaft, in Anführungsstrichen. Es kam immer wieder vor. Wir sollen das nicht machen. Das ist auch in der Bergpredigt ja ein Thema, gleich in Kapitel 5. Du sollst nicht töten. Und dann sagt Jesus, wer seinen Bruder zürnt, der ist schon Mörder. Und wer ihn Hohlkopf nennt, ist es auch und entsprechend schuldig. Und warum habe ich das mitgelesen? Warum habe ich nicht einfach Vers 3 genommen? Weil das beeinträchtigt dein Erfolg im Gebetsleben. Ich lese mal unten Markus 11, Vers 24, das ist wieder Jesus jetzt im Markus-Evangelium. Darum sage ich, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Derselbe Kerngedanke, bittet, so wird euch gegeben. Und wird euch gegeben, heißt, ihr werdet empfangen. Das ist sozusagen, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Warum fügt Jesus das sofort dazu? Anlass war übrigens dort in Kapitel 11, dass Jesus einen Feigenbaum, er hatte Hunger, er ging zu dem Feigenbaum und guckte, ob eine Frucht ist und war keine. Und Markus schreibt auch noch, das war nicht die Zeit dafür. Und dann hat er den Baum verflucht und gesagt, von nun an esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und dann gingen sie weiter und machten ihre Dinge und kamen später zurück an dem Weg vorbei und sahen den Baum wieder und dann stellten die Jünger fest, das hat funktioniert. Der Baum ist jetzt schon kaputt. Und dann sagt Jesus eben, was wir alles im Gebet bewegen können. Ich denke, das hatte seine eigene symbolische Absicht gehabt mit diesem Feigenbaum, warum Jesus das gemacht hat, weil das Thema Frucht, Zeit der Frucht und Frucht abliefern kommt im selben Kontext vor. Und damit ist der Gedanke verbunden, dass Jesus, der Sohn Gottes, ist geschickt vom Besitzer des Weinbergs, dass er die Früchte haben will. Da geht es um Israel und dass die Passion Jesu eine entscheidende Woche ist, die Passionswoche, und dass hier sich etwas entscheidet für die ganze nächste Weltzeit. Und nachher war es so, weil sie ihn verworfen haben, wird Israel verlassen sein von seinem Messias für die ganze Weltzeit, bis er wiederkommt, wie er dann auch sagt, sagt zu ihnen, euer Haus wird euch Wüste gelassen werden. Von nun an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis dass ihr sprecht, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Oder wie Lukas sagt, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Das ist sozusagen der Kontext dort. Das heißt, Jesus wollte diesen Baum verdorrt sehen und er wollte, dass sie sehen. Sie sollten sehen, dass hier eine Chance war und ein Gericht und die Verwerfung des Messias hat dieses Volk der besonders Riesensegnungen beraubt, die sie eigentlich hätten haben sollen, wenn sie ihn angenommen hätten. Aber sie werden sie später kriegen, das hat nur Zeit verzögert. Aber das war praktisch das drastische Bild für die Gebetserhörung und das hängt hier mit Markus 11 zusammen. Was bedeutet das? Wenn man sich das anguckt, glaubt nur, dass ihr es empfangt oder wörtlich glaubt nur, dass ihr es schon empfangen habt. Es gibt ein Wissen im Heiligen Geist, dass ich eine Bitte spreche und ich weiß, ich krieg sie. Das kann man aber nicht selber machen, das ist geistgewirkt. Aber man kann, wenn man es nicht hat, kann man so lange beten, bis man es hat. Sozusagen so oder so. Bleib dran. Aber wenn du gleichzeitig Menschen im Gebet anklagst oder wenn du gleichzeitig, während du vor Gott bist, dich erinnerst an jemanden, mit dem du einen Clinch hast, einen Streit bist und wo du seine Sünden nicht vergeben hast, ich sag dir, kannst das Beten einstellen, wenn du nicht vergibst. Diese beiden Dinge sind miteinander verbunden. Du kannst nicht hoffen und du darfst nicht hoffen, dass Gott deine Gebete erhört, wenn du vor Gott stehst und andere Menschen anklagst. Das hatten wir auch schon im Zusammenhang mit dem Gebet beim Vaterunser in der Bergpredigt in Kapitel 6. Wir beten dort, dann heißt es an einer Stelle, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, ein Geheimnis für ein erfolgreiches Gebetsleben, dass du bekannt wirst als jemand, der betet und dann geschieht das, wenn du diese Karriere gern machen möchtest. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass du vergibst, dass du keine Menschen, selbst Menschen, die sich nicht um Vergebung bitten, sondern die sich übel verhalten haben und dich geschädigt haben und gegen dich gesündigt haben und nicht um Vergebung gebeten haben, sondern einfach eben nur fies waren und das tut dir weh. Mein Rat ist, vergib ihnen. Tritt vor Gott und mach das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Vater, vergib ihnen. Und dann hat er erklärt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Manche Leute tun Böses und wissen genau, was sie tun. Das gilt bei manchen der Sachen, die wir erleben, gilt das so nicht. Aber das Vorbild Jesu ist wichtig. Wenn du das tust, dann hast du selber Frieden. Gott vergibt dir und gibt dir den Frieden vor Gott. Und deiner Karriere als erfolgreicher Beter kann in gewissem Sinne nichts bremsen. Dazu würde ich noch einen zweiten Punkt ergänzen, dass du zu Gott kommst als zu jemandem, von dem du weißt, dass er dir gerne hilft. Wir werden das gleich sehen, dass es auch wichtig ist. Woher kommt Streit, woher kommt Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt's nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts, ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt's nicht, weil ihr in übler Absicht bittet. Also ein Problem ist, dass Leute nicht beten. Ich weiß nicht, ob dir das passiert. Manche Gläubige würde sagen, ich bete vielleicht zu wenig. Okay. Schon wenn du den Verdacht hast, dass du so wenig betest, ist mein Rat, dann bete halt mehr. Aber ich will auch nicht eine Zeit nennen, sondern jeder soll so viel beten, wie sein Bedürfnis ist. Meine Vermutung ist, wenn du mal einsteigst ins Gebet, dann wird das wachsen. Weil wenn du merkst, das funktioniert, dann wärst du ja blöd, wenn du das nicht weiter betreibst. Und du merkst, dass du beten kannst für dich selber und es funktioniert. Und du merkst, und du kannst beten für andere und es funktioniert auch. Irgendwann denkst du, das ist cool. Das ist mit das Beste und Effektivste, was ich überhaupt machen kann. Ich persönlich bin begeistert vom Gebet. Merkt ihr das? Danke. Ich habe jetzt die Bibel nicht dabei. Ich habe das schon mal erwähnt, aber es passt an der Stelle wieder. Das ist jetzt nicht die Bibel, von der ich rede, weil ich habe mir gedacht, irgendwann sollte ich mal eine modernere Übersetzung kaufen. Also es war dann halt Luther, weil ich Luther liebe, 2017, ja. Und ich hatte ein Neues Testament von Gideons, das war nur das Neue Testament. Und dann war ich bei Martin Runnebaum und Runnebaums zu Besuch in dem Haus. Da hatten wir ein kleines Treffen mit dem Schülerbibelkreis, waren wir manchmal auch so zwischendurch mal da zusammen und wir lasen irgendwas und das war aus dem Alten Testament. Ich hatte das nicht, weil ich halt nur das Neue Testament hatte. Das war ein Montag. Und ich hatte am Sonntag, als ich zum Gottesdienst ging, wahrscheinlich auch in die Gemeinde hier, beziehungsweise in Hemphöfen damals, da habe ich nur den Gedanken gehabt, das war noch nicht mal sozusagen richtiges Gebet. Ich habe so den Gedanken gehabt, als ich rausging aus dem Haus bei uns in der großen Straße 28 bis 30, bei dem Laden bei Eddie, der Diskothek, ja, wo ich da herkomme, habe ich so gedacht, Herr, ich war da gerade in der Freizeit gewesen vom Jans-Team, im Haus Palmgarten in der Nähe von Lörrach in Süddeutschland, wo ich später studiert habe. Und da hatte ich eine Freizeit miterleben dürfen, weil die Runnebaums mich mitgenommen hatten. Und da war ein Christian Wüster, der hatte eine Bibel mit großen Buchstaben und Parallelstern. Und Martin Runnebaum, der Sohn des Hauses, hatte auch seine Bibel mit großen Buchstaben und Parallelstern. Ich habe gedacht, Herr, so eine Bibel hätte ich gern. So wie der Christian Wüster oder wie der Martin Runnebaum. Ja. Und dann ging ich sonntags da raus und Montag kriegte ich sie. Der Martin sah, dass ich nur Neues Testament hatte und dass es etwas mickrig war, wenn man im Alten Testament was lesen will, ging in sein Zimmer und er hatte zwei identische Bibeln. Das gibt's ja manchmal, dass ein Verwandter mir die schenkt und der andere Verwandte dieselbe Idee hat. Und das waren in Luther-Übersetzung Neues Testament 1956, Altes Testament 1964 revidiert und die habe ich aufgegessen. Die liegt jetzt immer noch in Neuenothe bei mir zu Hause. Da habe ich angestrichen ohne Ende und sozusagen weiß ich, das steht links oben, das steht rechts unten und die benutze ich dann in Bergneustadt. Und wenn ich da irgendwo hingehe, um zu unterrichten, weil wenn irgendeiner eine Frage hat bei der Bibel, weiß ich sozusagen ratzfatz, wo ich das finde, worum es geht. Und wenn ich das Kapitel nicht weiß, weiß ich das da links oben und muss durchblättern und dann habe ich den Vers nachher. Es war so effektiv, Leute. Ein Tag, wenn ich es bestellt hätte in der Buchhandlung, das wäre nicht so schnell angekommen. Ich könnte jetzt noch zig andere Geschichten erzählen. Ich will das nur sagen als ein Beispiel aus meinem Leben. Das ist für mich so beeindruckend, dass Gott tatsächlich nicht nur hört oder weiß, was wir wünschen, sondern er ist auch bereit und freundlich und hilfsbereit, es zu geben. Und das Tollste ist ja der Effekt für mich auf jungen Menschen, als jungen Menschen gewesen. Das hat meinen Glauben gestärkt. Und das hat mir gezeigt, mit dem Gott kannst du rechnen, mit dem Gott musst du rechnen. Und deswegen, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist das Dümmste, was ein Mensch tun kann, dass er nicht mit seinen Bitten zu Gott kommt. Weil wenn er nicht kommt, wird Gott sozusagen die Chance, dass Gott dann antwortet oder dass es merkt, dass Gott antwortet, ist weg. Ein anderer Punkt ist, dass man zu Gott kommt mit falschen Motiven. Dass man Bitten äußert und mit falschen Motiven äußert, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich dass ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Deswegen habe ich auch den Text danach gelesen. Unser Verhältnis zu Gott kann verschieden bestimmt sein. Es kann getrübt sein, weil ich irgendjemandem nicht vergebe, mit dem ich im Clinch bin, wo ich Ärger habe und ich will nicht vergeben. Das stört mein Gebetsleben. Aber genauso stört ein anderes mein Gebetsleben. Gott ist mein himmlischer Vater. Ich bin sein Kind. Früher waren wir Feinde Gottes, durch den Tod Christi am Kreuz sind wir zu Freunden geworden und nahe geworden. Stell dir das mal vor, das ist unser Stand vor Gott, Freund. Der Jesus sagt mal, niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das heißt, es ist ein völlig normaler Gedanke, dass Gott dein Freund ist und sein will in Christus. Es ist nichts Besonderes. Jeder Otto mal Christ, jeder kleine sechsjährige Junge, der das begriffen hat, ist das. Und einer mit 66 und 92, unsere Schwester, die ich besucht habe, dank einem Tipp von Weppes habe ich die besucht die Woche. Es war eine Freude, sie wiederzusehen. Es ist einfach cool, wenn jemand 92 ist und schwächer wird, aber Jesus liebt. Wenn dieser Mensch sich freut darauf, irgendwann zu ihm zu gehen, zu diesem Freund. Das ist einfach fantastisch. Und deswegen, weil ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Also, wir haben eine Beziehung eigentlich in Christus, die gesund ist. Er ist der Vater, wir sind die Kinder, die Söhne und Töchter. Er ist der Freund, wir sind die Freunde. Aber wenn wir sozusagen, im Englischen sagt man sitting on the fence, also stell euch vor, da ist ein Zaun, da sitzt man drauf und man entscheidet sich nicht, ob man links oder rechts fährt. Und manche Gläubige sind so, die wollen Gott haben, aber die wollen auch die Welt haben. Die wollen das ewige Heil haben, aber sie wollen auch richtig in fleischlicher Lust leben. Sie lieben die Lüste mehr als Gott. Und das macht Gott nicht mit. Und deswegen ruft in den nächsten Versen, was ich jetzt nicht lese, Jakobus sie zur Buße auf und dass sie dem Teufel widerstehen und dass sie sich demütigen vor Gott. Aber das gibt's. Das können auch Gläubige machen. Und auch das schränkt natürlich die Effektivität eines Gebetes ein, weil Gott wird kämpfen um dich. Er wird kämpfen und er wird dich gegen die Wand laufen lassen, damit du Buße tust. Und deswegen, diese beiden Dinge sollte man vermeiden. Also, dass man anderen nicht vergibt oder dass man in einer falschen Beziehung zu Gott steht, der eigentlich der Freund ist, aber den man wie ein Feind behandelt, weil man das, was er hasst, permanent mit sich rumschleppt. Beten als Suchen. Suchet, so werdet ihr finden, denn wer der sucht, der findet. Wenn aber jemanden, Jakobus 1, unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. In diesem Text kommt jetzt das Wort Suchen nicht vor, aber wenn einer Weisheit braucht, aber nicht hat, dann merkt man, er sucht was, er sucht die Weisheit. Es geht Weisheit hier um praktische Lebensweisheit. Du bist in einer Lage, wo du nicht aus- und einweist und weißt nicht, was soll ich jetzt tun? Und du brauchst Weisheit, die von Gott kommt. Und diese Weisheit kann Gott dir geben. Egal, um welche Lebensumstände geht, Gott hat in der Regel immer eine sehr vernünftige Antwort. Und das ist etwas völlig Normales, dass man im Gebet zu Gott kommt und sagt, das ist mein Problem, was soll ich jetzt machen? Und der Jakobus sagt, wenn jemand jetzt merkt, mir fehlt hier Weisheit, das ist also die Einsicht und die Schlauheit und die Klugheit, praktisch zu leben und lebenstüchtig zu sein, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird ihm gegeben werden. Ihr merkt, das ist derselbe Satz, bittet, so wird euch gegeben. Er ist nur erläutert durch das konkrete Anliegen der Weisheit. Und die Weisheit, wenn ich sie nicht habe, weiß ich natürlich nicht, was es ist. Also ich suche eine Antwort. Deswegen habe ich das hier mit dem Suchen angegeben. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Es ist interessant, dass er dann sagt, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Die normale Entwicklung beim Gläubigen ist, dass er praktisch Gott austestet, er betet, Gott antwortet. Mensch, ich werde erhört. Dass er betet, Gott antwortet, ja, es hat wieder geklappt. Und dass er irgendwann mal den Zweifel, wenn du merkst, stell dir einen Mensch vor, der ein guter Freund ist, und der hat dich nie im Stich gelassen. Nie. Und egal was passiert, dein bester Freund, du kannst immer zu ihm kommen. Du kannst mit deiner Freude zu ihm kommen, mit deiner Trauer zu ihm kommen, mit allem kannst du kommen. Aber wenn du Gott so behandelst, als wenn er sozusagen immer das Potenzial hat, der Feind zu sein, statt der Freund, irgendwas machst du verkehrt. Sowas macht man mit keinem Best Friend. Aber Gläubige machen das manchmal. Dass sie ganz oft Gott erleben und immer wieder, immer, wenn ein neues Problem kommt, dass sie so tun, als wenn sie wieder bei Null anfangen müssen. Das ist nicht angemessen, Leute. Dieses Zweifeln entehrt Gott und entspricht nicht seiner Person. Gott ist gut. Und weil Gott gut ist, nicht weil du gut bist, Jesus spricht davon, ihr, die ihr böse seid, das Gebet klappt trotz unserer sozusagen Bosheit, die wir im Fleisch mitbringen, die Sünde, die in uns wohnt, trotzdem klappt das Gebet und Gott will uns so praktisch von dem alten Leben stärker und stärker zu sich ziehen und dadurch dann bei ihm zu Hause zu sein, dass wir dann beten und dass wir gewohnheitsmäßig erhört werden. Und die Kinder stießen sich miteinander, 1. Mose 25 in ihrem Leib, da sprach sie, es geht hier um Isaac und Rebekka, es geht um Rebekka. Wenn es so ist, warum geschieht mir das? Und sie ging hin, um den Herrn zu befragen. 20 Jahre lang kinderlos. Das war eine wunderbare Fügung, die Heirat zwischen Isaac und Rebekka. Man kann es in der Bibel nachlesen. Da passierten gleich mehrere Fügungswunder. Und der Diener, den Abraham geschickt hatte, um die Ehe zu arrangieren, der war selber total, sozusagen absolut beeindruckt. Und hat dadurch auch Gott erlebt, persönlich, nicht nur Abraham hat Gott erlebt, er hat ihn erlebt und angebetet. Es war also eine Eheschließung im Himmel quasi geschlossen. Aber 20 Jahre kinderlos und dann steht da, Isaac betet für seine Frau und dann wird sie schwanger und dann, boom, hat sie gleich Zwillinge. Und die beiden Zwillinge sind Jakob und Esau, wie wir wissen. Und die kämpfen sogar im Mutterleib miteinander. Und die arme Mutter fragt sich, erstmal warte ich so lange, bis ich schwanger werde, jetzt bin ich schwanger und ich weiß nicht, ich sag mal mit meinen Worten, wie ich das überlebe. Ja, wenn's mir so gehen soll, warum bin ich jetzt überhaupt schwanger geworden? Und deswegen fragt sie Gott und sie kriegt eine Antwort. Und die Antwort prägt das Leben der ganzen Familie für die nächsten Jahrzehnte. dass der, der als Zweiter geboren wird, der besonders Erwählte ist. Und der Vater hat den Gedanken abgelehnt und hat trotzdem Erstgeborenen bevorzugt und daraus erwuchsen all die Probleme mit Isaac und Rebekka. Aber der Punkt für mich ist, es ist interessant, dass Gott überhaupt geantwortet hat. Ihr merkt, wenn ihr sucht und wenn ihr eine Bitte habt für etwas, es kann sein, dass Gott euch so eine Antworten geben, die ans Wunderbare grenzen. Diese Frau hat einfach ein Problem gehabt, sie war schwanger und wusste nicht, was passieren wird. Und sie kriegte eine Prophezeiung, wie sie die gekriegt hat, wissen wir nicht, aber sie ist irgendwie hingegangen, um Gott zu fragen, und Gott hat geantwortet. Stell dir vor, du hast, jetzt hier geht's um Kinder, stell dir vor, du hast ein Kind. Und du betest für das Kind. Jahre. Oder du hast Kinder und betest für die Kinder. Jahre. Ja, frag doch Gott. Und rechne mir eine Antwort. Es gibt Leute, die sagen mir, eine Mutter, die betet für ihr Kind und sagt mir, sie hat lange für das und das Kind gebetet und jetzt hat sie die Zuversicht, dieses Kind wird gerettet werden. Gott kann dir eine Antwort geben. Gott kann dir Frieden geben über die brennendsten Fragen deines Herzens. Warum? Er ist sein Vater. Er weiß es, du weißt es nicht. Bete. Bete weiter. Bete weiter bis zu dem Punkt, wie Jesus sagt, wenn ihr betet und wisst, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann wird es euch werden. Das heißt, er will diese Gewissheit selber produzieren in dir, dass du an den Punkt kommst und sagen sagst, Halleluja, ich habe jetzt die Gewissheit. Dieses Gebet wird erhört. Das ist möglich. Auch das ist ein Grund, warum ich begeistert bin vom Gebet. Anklopfen. Beten ist anklopfen. Beim Beten suchen. Jetzt hat man sozusagen schon die Tür gefunden, das Haus gefunden. Da ist die Tür ist zu. Und jetzt stehst du da. Du stehst da und klopfst an. Und das Tolle ist, wer da anklopft, der wird aufgetan. Was für eine Verheißung. Aber weil alle anderen Dinge stimmen, von denen ich jetzt geredet habe, Vergebung, Verhältnis zu Gott ist in Ordnung und so weiter und so fort. Und er sprach zu ihm, wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und da drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann gar nicht aufstehen, dir etwas zu geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht, um ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Was für ein Bild. Du wirst sagen, das kann man bei Gott gar nicht machen, ja? Okay, dann mach's halt nicht. Aber es ist interessant, dass Gott durch seinen Sohn Jesus Christus uns dieses Bild gibt. Du hast ein Anliegen, du brauchst es, du bist in Not. Es ist Mitternacht und du gehst in Not, du klopfst. Jetzt stell dir mal vor, der will schlafen mit seinen Kindern. Natürlich steht er nachher auf, weil du klopfst so lange, bis er aufsteht. Das ist vom Gleichnis her vollkommen klar. Die Kinder schlafen schon, der Vater sieht die Kinder, der schläft. Oh, der ist immer, wenn der wach wird, wird er schrecklich. Natürlich steht der irgendwann auf, ja? Das ist wie ein Torwart, wie ein Elfmeter ohne Torwart. Und das sagt Jesus, als die Jünger ihn fragen, lehre uns beten. Und gleich danach kommt unser Text. Gleich nach diesem, habt ihr gesehen bei der Textlesung, das, was in Matthäus bei uns steht, das steht dort auch. Es ist also fantastisch. Und von daher, unser himmlischer Vater kann und will Gutes geben denen, die ihn bitten. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinen Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete, oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Und das unterstreicht nochmal, was wir bis jetzt gesagt haben, die Beziehung Kind-Vater. Wenn dein Kind Hunger hat und du hast es, gibst du ihm dann das Brot oder gibst du ihm den Fisch? Natürlich. Hier steht übrigens nicht, dass das Kind kommt und sagt, gib mir einen Stein. Ja, das gibt's auch, dass manche Gläubige Sachen bitten, die nicht gut sind und gib mir eine Schlange. Und da ist es gut, dass Gott uns nicht alles gibt. Aber wenn die Kinder vernünftig sind und das bitten, was wirklich gut ist für sie, das Brot und den Fisch, gibt Gott der Vater das. Wie viel mehr? Wir sind Kinder unseres Vaters im Himmel. Wir haben Hunger und er weiß, was wir brauchen. Und als gütiger Vater ist er noch viel mehr bereit und in der Lage, uns das Gute zu geben, das wir von ihm erbitten. Von daher, Leute, in dieser Woche betet weiter. Amen.